Ja, wir können unmöglich Karfreitag bedenken, ohne auch Ostern im Sinn zu haben. Aber eine gute Geschichte hat es immer schwer, wenn das Ende schon bekannt ist. Prüfung im theologischen Seminar. Und wie hat Popkes, unser Dozent im Neuen Testament, stellt die Frage, was ist das Kreuz? Eine schwere Frage. Der Prüfling überlegt hin und her, was ist zu sagen. Viel Zeit hat er nicht. Ihm fällt nichts Richtiges ein. Wie lautet die Lösung? Ein Folterinstrument. Und das ist es. Ein Folterinstrument. Eins der brutalsten, was wir uns überhaupt vorstellen können. Ich habe im Vorfeld jetzt gerade, bevor ich gekommen bin, einmal die Kinderbibeln studiert. So zum Thema Karfreitag. Und habe geschaut, wie das Kreuz, wie die Kreuzigung dargestellt ist in den Bildern und habe gefunden, dass entweder die Kreuzigung gar nicht dargestellt wird, wohl viele andere Begebenheiten dargestellt werden, oder so unwirklich, dass damit garantiert keine Schmerzen verbunden gewesen sind. An einem Kreuz schwebte Jesus förmlich, als ob er von einem Magnet irgendwie angezogen wurde. Wir kommen nicht umhin, die Schmerzen wahrzunehmen. Und dass das Kreuz wirklich ein Ärgernis war, was ganz, ganz Ärgerliches für die Leute damals an der Botschaft der Christen, das ist uns so fremd, da müssen wir überhaupt erst wieder hineinkommen. Ich finde, auch Kinder sollten wissen, was wir feiern an diesem Tag, so wie sie es eben begreifen können. Die Stunde des Siegers, so habe ich es genannt, um Ostern hineinzunehmen. Am letzten Sonntag, da sagte ich ja, als die Karwoche anfing, der Einzug in Jerusalem, das ist wie ein Marathonläufer, der ein ganzes Leben lang gelaufen ist und dann ins Stadion einzieht. Und es gibt Jubel. Und jetzt sind nur noch 400 Meter zu laufen, nur noch eine Woche. Und Karfreitag jetzt ist nur noch praktisch der letzte Meter zu schaffen. In der Musik würden wir sagen, das ist ein Ritardando. Es wird immer langsamer und immer schwerer und immer schwerer. Und das nehmen wir jetzt einfach uns einmal vor, das auch zu betrachten. Karfreitag, die Stunde des Siegers. Und der erste Punkt, den ich habe hier, das Kreuz führt vor Augen, wie hässlich die Sünde ist. Ihr seht hier ein Bild, ihr seht das Kreuz, aber einmal aus einer ungewohnten Perspektive, nämlich von hinten. Und gar nicht so sehr Jesus ist im Mittelpunkt des Interesses, das ist sehr undeutlich, aber vielmehr die Zuschauer. Das Kreuz führt vor Augen, wie hässlich die Sünde ist. Es gibt viel Sadismus auf dieser Welt, im unterschiedlichen Namen, vielleicht auch ja, einfach triebhaft, aber sogar auch im Namen der Religion wird Sadismus ausgelebt. So hässlich kann Sünde sein. Die Gesichter sprechen Sadismus aus, hier auf diesem Bild. Hohn, Spott vor dem sterbenden Mann. Wenn wir Sünde sagen, dann denken wir oft, naja, das ist so was nicht ganz so schlimm. Vielleicht ein Fehler. So, manchmal sagen wir auch Sünde mit einem Augenzwinkern und denken so, naja, das ist Sünde, ist aber eigentlich doch auch so etwas, ein bisschen Würze vom Leben. Also ohne Sünde wäre das Leben irgendwie langweilig, da ist nichts los. Eine Stadt ohne Sünde ist langweilig. So wird es oft dahergeredet. In Wirklichkeit ist Sünde etwas ganz, ganz Schreckliches. Und es wird nirgends wird das so deutlich wie am Kreuz und um das Kreuz herum. Scheinbar brauchen wir Qualen, brauchen wir Schmerzen, wir lieben es, das zuzuschauen. Warum sonst gibt es keinen Abend ohne eimerweise Filmblut im Fernsehen? Die Menschen damals hatten keinen Fernseher, Sie hatten keine Medien zur Verfügung. Sie mussten ihren Blutdurst live stillen und deswegen lief das Volk zusammen, wenn irgendwo dieses brutale Geschehen zu sehen war. Eine Kreuzigung, das Gemeinste, was Menschen anderen Menschen antun können. Wir wissen nicht, wer genau welches krankhafte Gehirn dieses hervorgebracht hat. Wir wissen, die Römer haben es von den Karthagern übernommen. Sie haben sehr wenig von den Karthagern übernommen, aber das haben sie übernommen. Diesmal war kein gewöhnlicher Verbrecher darunter, kein Räuber, kein Mörder, sondern einmal ein Prominenter, Jesus. Bloß kein falsches Mitleid mit diesem Abschaum. Endlich mal einer, den jeder kannte und zu dem man viele Leute aufsahen. Jetzt spuckt er keine großen Töne mehr. Jetzt fordert er niemand mehr heraus. Ja, so hässlich ist die Sünde. Man sieht den im Vordergrund, wie er sagt, na komm doch runter, wenn du kannst. Provokation. Der zweite Punkt ist, wenn das nötig war, wie schrecklich muss dann die Sünde in Gottes Augen sein? Wir haben es am Anfang schon gehört, es war nötig, dass Jesus an einem Kreuz gestorben ist, damit wir Vergebung für unsere Sünden bekommen, damit wir eine Hoffnung haben und nicht einfach alles zu Ende ist, wenn wir gestorben sind oder wir in der Hölle landen, da, wo Gott nicht mehr hinguckt. Wenn das so ist, wie schrecklich muss dann die Sünde in Gottes Augen erst sein? Wir haben die Sünde vor Augen gehabt, hier auf dem Bild. Und in Gottes Augen muss es noch viel schlimmer sein. Wie gesagt, uns scheint die Sünde als nicht so schlimm. Aber das Kreuz zeigt uns, wie ernst die Lage tatsächlich ist. Und ich glaube, dass Gott uns heute einlädt, das zu hassen mit der gleichen Intensität, wie er es hasst. Und er hasst die Sünde. Wirklich ein ernster Feind. Matthäus berichtet über den Weg ans Kreuz in Kapitel 27, die Verse 33 bis 50. So kamen sie an die Stelle, die Golgotha heißt, das bedeutet Schädelplatz. Dort gaben sie Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter war wie Galle. Aber als er davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Sie nagelten ihn ans Kreuz und losten dann untereinander seine Kleider aus. Wieder Provokation. Ihn ans Kreuz nageln und unten fröhlich losen, Würfel spielen, als ob nichts gewesen wäre. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Vielleicht guckte einer mal auf die Uhr. Na, wann ist es endlich soweit? Über seinen Kopf hatten sie ein Schild angebracht, auf dem der Grund für seine Hinrichtung geschrieben stand. Dies ist Jesus, der König der Juden. Eine weitere Provokation. Mit Jesus zusammen wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus. Du wolltest den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, dann befreie dich doch und komm herunter vom Kreuz. Genauso machten sich die führenden Priester und die Gesetzeslehrer und Ratsältesten über Jesus lustig. Provokation. Wie leicht wäre es für Jesus gewesen, herabzusteigen. Oder die Engel Gottes herbeizurufen, die ihn sofort befreit hätten, das Ganze beendet hätten. Anderen hat er geholfen, spotteten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er der König von Israel ist, soll er vom Kreuz herunterkommen, dann werden wir ihm glauben. Er hat doch auf Gott vertraut, der soll ihm jetzt helfen, wenn ihm etwas an ihn liegt. Er hat ja behauptet, ich bin Gottes Sohn. Genauso beschimpften ihn auch die beiden Verbrecher, die zusammen mit ihm gekreuzigt waren. Provokation, eine nach der anderen. Das ist mir ganz besonders aufgefallen, als ich dieses Jahr den Bericht von der Kreuzigung gehört habe, durch die Menschen, durch die Obrigkeit, die dieses Schild oben angebracht hat und ihn mitten zwischen zwei Verbrechern hat sterben lassen, die Umstehenden, alles provoziert ihn. Wie groß muss die Versuchung gewesen sein, wirklich das alles zu beenden? Man ist versucht, sich ein alternatives Ende vorzustellen. Etwa so, wie ich es jetzt vorlesen werde. Als Jesus diese unerträglichen Lästerungen hörte, platzte ihm schließlich der Kragen. Er rief ein paar Worte in einer Sprache, die niemand verstand, und plötzlich erschienen 12 Legionen Engel an seiner Seite. Es waren stattliche Krieger mit langen Schwertern in ihren Händen. Sie sahen aus, als könne jeder von ihnen spielend mit 10 Soldaten gleichzeitig fertig werden. Plötzlich waren alle Spötter verstummt. Die Menschen wichen zurück, bleich zitternd vor Furcht. Ihr seid mein Opfer nicht wert. Ihr habt es nicht verdient, rief Jesus mit donnernder Stimme, als ihn die Engel behutsam vom Kreuz nahmen. Er leuchtete in einem strahlenden Weiß, das die Augen blendete. Wir sehen uns wieder zum jüngsten Gericht. Mit diesen Worten wurde er in den Himmel aufgenommen und die Engel verschwanden ebenso plötzlich, wie sie gekommen waren. Da zerrissen die hohen Priester und Ältesten und Schriftgelehrten ihre Kleider, rauften ihre Haare und riefen: Ach Gott, sei uns gnädig, wir haben gesündigt. Doch es kam keine Antwort, nie wieder. Jesus erspart sich den Tod und überlässt den Menschen ihrer gerechten Strafe. Das wäre doch ein Ende. Da haben wir Freude dran, ein Happy End. Und die Menschen haben es selbst verdient, sie haben es sich selber zuzuschreiben. Der Himmel, er bleibt leer, genauso wie vorher. Da ist Gott, der Vater, der Heilige Geist, Jesus und die Engel, die himmlischen Heerscharen. Und das war's. Eine perfekte Gemeinschaft. Eine Harmonie, wie wir sie nicht kennen. Das wäre doch ein gutes Ende, ein gerechtes Ende. Und jeder müsste doch sagen, ja, so gehört sich das eigentlich. Aber es widerspricht der ganzen Geschichte Jesu. Jesus lässt sich nicht provozieren. Nur weil so viele nicht begriffen haben, was er da für sie tut. Wenn die gewusst hätten, das alles geschieht für sie, das alles geschieht für uns, für jeden Einzelnen von uns. Er hätte es nicht nötig gehabt und es wäre so leicht gewesen, die Sache abzubrechen. Er liebt dich und diese Liebe, vielleicht denkst du manchmal, sie ist, die ist zerbrechlich, sie ist zerstörbar, weil nicht viel Liebenswertes an dir ist. Aber diese Liebe ist unzerstörbar. Sie hält sogar dem Kreuz stand und sogar dem Spott und den Provokationen hält sie stand. Seine Feinde haben alles aufgeboten. Aber seine Mission war es, ein Opfer zu bringen, so mächtig, dass überhaupt kein weiteres Opfer mehr nötig ist. Auch von uns ist kein Opfer mehr nötig, außer ein Dankopfer, das ihm, der sich uns erkauft hat, gehört. Unser Leib soll ihm gehören, aber eben ein lebendiges Opfer, kein totes Opfer. Das war seine Mission, das war der Auftrag, den er von Gott gekriegt hat, vom Vater, und diesen Auftrag hat er vor Augen gehabt, gerade auch angesichts der Provokation. Und er hat den Sieg vor Augen gehabt und am Ende ruft es aus, es ist vollbracht, es ist geschafft. Siegeinlauf, das Band ist durchgerissen. Er ist das Lamm Gottes, das die ganze Sünde der Welt trägt, auch meine, auch deine. Zu diesem Auftrag gehört, dass er sogar von Gott verlassen wird. Für einen Moment, für eine Stunde. Das wirkliche Ende, das lautet dann aber so. Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: der ruft nach Elia. Einer lief schnell nach einem Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. Aber die anderen riefen: lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Doch Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Jesus ist tot. In diesem Moment glaubt der Satan, der Teufel, an irrigen Gedanken. Er glaubt nämlich, dass er sein Ziel erreicht hätte. Er glaubt, dass er triumphiert hätte. Endlich, endlich keine Predigt mehr von diesem Mann. Endlich keine Wunder mehr. Endlich der Kampf zu Ende. Jetzt gibt es nur noch eins: schnell weg mit ihm. So wie er da hängt, sieht es ja aus, als ob er segnend seine Hände ausstreckt über die Menschen, die da sind. Und schnell ist einer da, der bereit ist, seine eigene Grabstätte für ihn herzugeben. Man nimmt ihn ab und man beerdigt ihn. Und es sind Pläne da, alle einzusperren, die danach immer noch von ihm reden. Die wird man dann auch noch ganz schnell kleinkriegen. Ist eine Frage von Wochen oder von Tagen oder Stunden, wenn überhaupt noch irgendeiner etwas sagt. Und das Volk, das wissen wir, es vergisst schnell. Das ist einfach so. Vielleicht geht es anders aus. Es ist ein irriger Gedanke. In Wirklichkeit hat er das Ziel erreicht. Er hat seine Mission erfüllt. Und es ist der Teufel, der sich wundern wird. Und seine Freunde, die sich wundern werden. Wir haben es ganz, ganz schwer, Karfreitag, weil es uns unmöglich ist, aus dem Abstand diese Geschichte zu sehen ohne Ostern und ohne Auferstehung. Wir dürfen uns auf etwas freuen. Der Himmel wird nicht leer sein. Er wird voll sein. Gott ist zum Ziel gekommen, sich eine Familie zu erwerben aus allen Völkern und Rassen, aus allen Zeiten. Das wird ein Wiedersehen geben, es wird ein Staunen geben. Aber das ist schon der Ausblick. Fortsetzung folgt.